Hallo Gemeinde Langenfeld, schön, dass ihr da seid, schön auch, wenn Sie aus dem Internet mit dabei sind, Steffi, Sammy, Christos und die vielen anderen, die sich eingeschaltet haben, schön, dass ihr dabei seid, genießt den Gottesdienst, nehmt viel mit. Unser Thema, was wir gerade haben, ist Running with the Giants, die großen Riesen, die großen Glaubenshelden, die in der Bibel stehen, von denen wir viel lernen dürfen. Ein Vers, den wir dazu haben, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Heute geht es auch um so einen Glaubensheld, vielmehr um eine Glaubensheldin, die wir so aus dem Alten Testament kennenlernen. Es soll heute darum gehen, um Miriam. Miriam. Und die Frage ist, Miriam ist ein Vorbild innen, ein Vorbild für was? Ich möchte mit euch heute ein wenig betrachten, so von Anfang bis Ende, das Leben der Miriam. Über Miriam gibt es gar nicht so viele Verse, sie wird in der Bibel im Alten Testament 14 Mal namentlich erwähnt. Und es gibt gar nicht viele Stellen über sie, aber die Stellen, die es über sie gibt, sind unheimlich spannend. Und man kann unheimlich viel daraus lernen. Zunächst einmal der Name Miriam. Auf Hebräisch Miriam, Griechisch Miriam und Lateinisch Maria. Die Bedeutung ihres Namens ist gar nicht klar. Also es gibt Annahmen, die dann sagen, das heißt bitteres Wasser oder die Geliebte des Amun oder die Wohlgenährte. Aber es ist nicht klar. Im Mittelalter gab es so die Erklärung, dass es von Stella Maris kommt, von dem Meerstern, aber das gilt heute eigentlich nicht mehr. Welche Übersetzung ihr auch immer euch für Miriam erdenkt, es ist nicht ganz klar, woher der Name kommt. Aber dafür ist umso klarer ihre Herkunft. Wir wollen einmal Miriam von Anfang bis Ende betrachten, das heißt ihr ganzes Leben heute einmal so kurz durchblicken, einmal ihre Herkunft und ihre Familie, ihr Amt, was sie hatte, das ist ziemlich spannend, auch ihre Rolle und ihre Aufgabe, ihre Konflikte und speziell ist ein Konflikt aufgeführt, den wir uns noch näher angucken und dann ihr Lebensende. Darum soll es heute gehen und dann hinterher, was können wir davon mitnehmen für uns, was können wir daraus lernen von Miriam. Also zu ihrer Herkunft gibt es ein Vers, die Kinder Amrams waren Aaron und Mose und Miriam. Das heißt, es wird schon mal klar, der Vater heißt Amram, die Geschwister sind zwei Brüder, Aaron und Mose. Mose dürfte jedem von uns sehr, sehr bekannt sein, der das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Wir haben eben ein Lied auch gesungen, ich fand es klasse, dass das heute vorkam, dass wir nicht länger Sklaven sind, sondern dass Gott uns befreit hat, in die Freiheit geführt hat. Und Mose war unter anderem derjenige, der dem Volk vorangegangen ist, der das Volk in die Freiheit geführt hat. Und zu ihrer Herkunft finden wir noch einen weiteren Vers. Und Amrams Frau hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die ihm geboren wurde in Ägypten. Und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Miriam. Ich liebe so das Wissenschaftliche, das werdet ihr heute vielleicht auch noch merken, mir das ganz gründlich anzuschauen. Deswegen habe ich für euch nochmal so einen Stammbaum aufgelistet. Und bei diesem Stammbaum sieht man, hier ist Levi, das war ein Sohn Jakobs, und Jochebed ist hier vorne. Das war also eine Großtante sozusagen von Amram, das war damals nichts Ungewöhnliches. Und die haben Aaron, Mose und Miriam gehabt, die drei Kinder. Ist also ganz spannend, wenn man mal hineinschaut in diesen Stammbaum. Es zeigt, dass es drei Geschwister waren. Und man über Miriam jetzt direkt aus ihrer frühen Kindheit einen wichtigen Vers erfährt. Aber seine Schwester, das geht um Mose, aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Ich erzähle euch kurz den Zusammenhang. Und zwar der Pharao von Ägypten, der hat gemerkt, dass das Volk Israel mächtig wird. Es werden immer mehr, sie kriegen immer mehr Kinder und er gibt den Auftrag, die neugeborenen Jungen, töten zu lassen. Und so auch Mose. Mose wurde dann versteckt, sodass er nicht getötet wurde, und wurde dann auf den Nil gesetzt in einem Korb. Und die Schwester von ihm, also Miriam, war eine Art Beschützerin. Sie hat dort schon von einiger Entfernung geguckt, auf Mose geachtet, auf das Leben des Mose geachtet. Und Mose landete bei der Tochter des Pharao. In der Geschichte geht es dann weiter, dass er aus Ägypten, weil er jemanden totschlug, hinausgehen musste und später aber das Ganze wieder zurückkommt und später das ganze Volk hinausführt. Also Miriam hatte schon in ihrer Kindheit, hatte sie schon einen ganz wichtigen Auftrag. Sie war eine Beschützerin ihres Bruders. Sie hat Acht gegeben auf ihren Bruder. Und sie hat geguckt, dass Gott den Plan mit seinem Bruder, mit ihrem Bruder erfüllen kann, den er vorgesehen hatte. Und achtete von einiger Entfernung auf ihn. Miriam hat ein ganz spannendes Amt. Denn ihr Amt war das einer Prophetin und einer Führungsperson. 2. Mose 15,20 berichtet uns, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester. Es geht dann noch, der Vers geht noch weiter. Aber sie wird direkt benannt als Prophetin. Was ist eine Prophetin? Oder was stellt man sich unter einer Prophetin vor? Ich möchte versuchen, ihr Amt noch mal ein wenig näher zu beleuchten. Eine Prophetin ist eine Frau oder ein Prophet, jemand, dem Gott durch seinen Geist Dinge eingibt und der sozusagen ein Sprachrohr wird für das, was Gott zu sagen hat. Ein Botschafter Gottes. Und nach dem damaligen Verständnis war es so, dass Gott durch eine Offenbarung dem Prophet Dinge eingab, durch Gottes Geist, und er die Botschaft an andere Leute weitergegeben hat. Von Miriam sind jetzt gar nicht großartig ihre prophetischen Botschaften überliefert. Die haben wir leider nicht mehr in der Bibel aufgelistet, was sie alles für prophetische Dinge weitergegeben hat. Aber wir haben ein ganz wichtiges, und zwar, das ist ein Lied, was sie singt, ein Hymnus, den sie singt, den wir uns später nochmal anschauen werden. Also, ein Prophet ist jemand, der die Geschichte deutet. Man sieht an Miriam, dass sie unwahrscheinlich starken Glauben hatte und dass sie das Geschehen ihrer Zeit anfängt zu deuten. Also, wenn man dieser große Sieg, dieser große Weg aus Ägypten raus, es gäbe ja verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Auch in meinem Alltag, in deinem Alltag gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten für die Dinge, die uns passieren. Oh, nochmal Glück gehabt oder da hat mich ein Schutzengel bewahrt oder das war Zufall oder das habe ich aus meiner eigenen Kraft geschafft, da bin ich durchgegangen. Miriam fängt auch an zu deuten, und zwar nicht aus ihrem eigenen Blickwinkel, sondern aus dem Blickwinkel Gottes heraus. Gott gibt ihr also die Möglichkeit, das, was sie gesehen hat, zu analysieren und zu verstehen und in einer Weise zu interpretieren, wie es die Leute damals vielleicht gar nicht aufgefasst hätten. Und das ist das, was sie macht. Ein Prophet ist also der, der was von Gott hört und der es bereit ist zu tun. Wir finden noch einen weiteren Vers, da kommen wir später nochmal hin zu der Konfliktszene, aber ein Vers, den ich mit euch schon teilen möchte. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose, redet er nicht auch zu uns? Und das sprachen Aaron und Miriam. Das heißt, Gott redet auch zu uns. Gott gibt uns Dinge, die wir weitergeben können. Das war dieses Amt der Prophetin, was Miriam hatte. Ein ganz, ganz spannendes Amt. Und wir sehen, dass Miriam als eine ganz, ganz wichtige Person gilt. In einem Vers kommt danach nochmal: Und der Herr sprach: Hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Das ist das, was Gott tat. Gott hat zu Miriam gesprochen, Gott hat ihr Dinge gegeben, Gott hat sich ihr offenbart. in einer anderen Weise als Mose. Man sieht später noch den Unterschied und da kommt es auch zu dem Konflikt. Mose war ein ganz besonderer Mensch, wo Gott direkt von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Ich glaube, das werden vermutlich die wenigsten von uns erleben. Das ist also eine ganz, ganz besondere Beziehung, die Mose nochmal mit Gott hatte. Aber darüber hinaus, Miriam war eine Prophetin und Gott sprach auch zu ihr. Gott gab ihr Dinge ein, um dem Volk zu dienen. Das Ziel ist, wenn Gott uns Dinge eingibt, wenn Gott zu uns redet, zu unserem Herzen redet, dann ist es oft nicht nur für uns selber, sondern es ist oft für die Menschen, die um uns herum sind, damit wir den Menschen um uns herum dienen können. Und Gott gebraucht Miriam, Gott gebraucht ihr Amt als Prophetin, um anderen Menschen zu dienen. Ganz spannend ist, dass hinterher in einem prophetischen Buch, in Micha, gibt es nochmal eine Rückschau und Gott spricht was ein. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir her gesandt Mose, Aaron und Miriam. Miriam ist also direkt in der Offenbarung, die Micha bekommt, in diesem prophetischen Wort, in dem Gott redet, ist Miriam direkt aufgeführt mit als eine Frau, die das Volk aus Ägypten geführt hat. Es ist also eine Führungsperson. Sie gehörte zu den drei Leitern, die das Volk aus Ägypten herausgeführt haben. Meistens kennt man ja Mose, der ist uns allen bekannt, der wird auch später in der Bibel noch ganz, ganz oft erwähnt und oft reduziert man das, Mose hat das Volk aus Ägypten geführt. Aber es waren Mose, Aaron und Miriam. Also eine ganz, ganz wichtige Person, eine Führungsperson, die das Volk mit aus Ägypten herausgeführt hat und wo Gott sie gebraucht hat. Sie gilt also zu den drei zentralen Führungsgestalten bei dieser Geschichte. Ich möchte mit euch neben dem Amt der Prophetin und der Leiterin oder der Führungsperson noch auf ihre Rolle schauen, die sie eingenommen hat und die uns auch berichtet wird. Es soll also heute ein Stück weit um den Bereich Lobpreis gehen. Miriam war eine Lobpreisleiterin. Da nahm Miriam, die Prophetin Aarons Schwester, eine Pauke in die Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor. Das heißt, Miriam hat ein Instrument genommen und hat ein Lied gesungen, einen Hymnus gesungen und ging den anderen vorher. Sie war also, heute könnte man modern sagen, eine Lobpreisleiterin. Vielleicht sogar die erste Lobpreisleiterin, die uns überliefert ist. Sie hat ein Lobgesang, ein Siegeslied gesungen. Sie war so begeistert von dem, was Gott getan hat, dass sie das zum Ausdruck gebracht hat. Zusammen mit den anderen Frauen, sie leitet also die ganzen anderen Frauen an, in diesen Lobpreis hineinzukommen, in diesen Lobpreis einzustimmen, Gott zu loben und zu danken für das, was er getan hat, Gottes Werke groß zu machen, das, was er getan hat, seine Güte groß zu machen, sein Erbarmen zu loben, seine Rettungstat. Und wir schauen uns die Zeilen einmal an. Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und damals war es also so, sie hat das Lied angefangen und ist den anderen Frauen vorweggegangen mit einem Instrument, mit Pauken und sie haben einen Reigentanz dazu aufgeführt. Sie ist in ihrer Rolle als Lobpreisleiterin, als Führungsperson, ein Beispiel für die Tatkraft von Frauen in Israels Frühzeit. Also eine ganz, ganz bedeutende Person, auch wenn wenig vielleicht über sie beliefert ist, weniger als vielleicht über Mose. Und dennoch gilt es auf Miriam mal den Blickwinkel zu richten und zu gucken, was können wir daraus mitnehmen. Sie fängt also an, Gottes Güte zu preisen, sein Eingreifen zu preisen, seine Rettungstat. Lasst uns dem Herrn singen, motiviert sie die anderen. Und stimmt sie mit an, dass sie anfangen, Gottes Größe zu loben, Gottes Heilstat. Und wenn man dann mal so hineinschaut, dann ist das, was Miriam gesungen hat, das Bekenntnis, das Grundbekenntnis Israels. Nämlich immer wieder kommt dann, wir sehen in den 10 Geboten zum Beispiel, der Herr, der uns aus Ägypten geführt hat. Wir sehen das in ganz vielen Psalmen. Wir sehen das immer wieder auch in den Prophetenbüchern. Die Aussprüche, den Lob darauf, dass Gott das Volk aus Ägypten geführt hat. Immer wieder wird es daran geknüpft. Das war so ein wichtiges Ereignis, was dort stattgefunden hat, dass das im Laufe der Bibel immer und immer wieder wiederholt wird und gesagt wird, erinnert euch daran, erinnert euch an das, was Gott Großes getan hat. Von Miriam kann man also lernen, dass sie dem Herrn ihr Lob gebracht hat. Und ich habe euch noch zwei Bilder aufgeführt, die nochmal so aus der Geschichte stammen und wo nochmal zu sehen ist, wie Miriam, also auf diesem Bild, wie Miriam die anderen Frauen anführt. Und auf dem nächsten auch noch, wie sie voller Lob Gottes ist. In dem Alten Testament, ich liebe das in der Bibel genau zu forschen, im Alten Testament gibt es 7 Lobpreisformen oder 7 Wörter dafür, Gott zu loben und zu preisen. Bei uns steht das meistens nur mit Loben oder Preisen übersetzt, aber das Hebräische ist viel, viel reichhaltiger. Es gibt also 7 Begriffe dafür, Gott groß zu machen. Und die Begriffe möchte ich mit euch einmal durchgehen. Es sind Begriffe, die uns, glaube ich, dazu dienen können, nochmal ganz neu Gottes Größe zu erfassen. Nochmal ganz neu zu erfassen, auf welchen Wegen wir eigentlich Gott loben können und wie auch Leute aus der Bibel, Leute aus dem Alten und Neuen Testament Gott gelobt haben. Das erste ist Todah. Todah sagt Dank, das ist ein Dank- oder ein Lobopfer. Das heißt also, man opfert Dank oder Lobpreis oft mit erhobenen Händen und öfter auch in der Bibel erwähnt mit einem Chor in der Anbetung. Das beschreibt so Todah. Es gibt das zweite, Yada. Das bedeutet verschiedene Dinge. Einmal preisen, die Hände hochwerfen, bekennen, wie Gott ist und was er tut. Und vor allen Dingen auch ein Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott. Es hat also eine andere Wendung als dieses Todah. Barach ist Gott segnen, Dank und Lob bringen und vor allen Dingen hervorheben, dass Gott die Überfülle gegeben hat. Das zeigt sich oft, Gott kniend anbeten. Und ich liebe diese Reichhaltigkeit in diesen Begriffen. Ich liebe diese Tiefe, dass es ganz unterschiedliche Formen gibt, um Gott zu begegnen. Wir haben heute auch eine Lobpreisform erlebt. Es gibt aber ganz, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen und gerade im Alten Testament war es sehr, sehr stark, das nicht nur mit den Lippen Gott zu bekennen, sondern das, was wir auch im Neuen Testament dann in dem Ausspruch Jesu wiederfinden, liebe Gott mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit allem, was in dir ist. Das ist so das, was das Alte Testament, wo da ganz verschiedene Lobpreisformen sind, um Gott auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen anzubeten. Das nächste ist das, was heute zumindest unter den Jugendlichen wahrscheinlich sehr, sehr hoch im Kurs ist, Halal. Halal ist Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen davor, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte Tiefe und Dankbarkeit zeigen. Und wenn man mal auf so einem, zumindest auf so einem modernen Jugendgottesdienst ist, da tanzen die Leute, da springen die Leute, da ruft die Leute, da geht's immer ganz hoch her. Das ist meist eine sehr beliebte Lobpreisform einfach unter Jugendlichen. weil sie das einfach so lieben, mal auszubrechen, Gott mit allem zu loben und auch einfach mal rumzuspringen, mal flippig zu sein, Gott mit allem zu lieben, was sie dann gerade so an Energie auch mitbringen. Das nächste, Samar, Gott mit Instrumenten preisen, ihn mit Saiten preisen, mit Harfe, mit der Harfe spielen und ihm dazu Lieder singen. Also dort kommen die Instrumente hinein, Gott mit Instrumenten zu loben und zu preisen. Dann das vorletzte, Shabbach. Das ist eine eher ruhige, in sich gekehrte Form von Lobpreis. Eine sanfte, stille Anbetung vor Gott. Eine Anbetung der Kraft und der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und es geht eher so in die Richtung seine Taten lobpreisen, eher in die Richtung gratulieren, also ganz sanft und anmütig Gott loben. Und das letzte, Tehila, das ist das, was Miriam gemacht hat. Das ist ihre Lobpreisform, die sie zeigt. Das ist die Aufforderung, den Herrn zu preisen, ein Psalm oder eine Hymne zu singen, auch zu tanzen, lautes Sprechen, festlicher Jubel. Und wenn ich mir diese Lobpreisform angucke, dann kann ich mir das sehr, sehr bildlich vorstellen, wie Miriam damals den anderen Frauen vorhergegangen ist, wie sie angefangen hat zu singen, wie die anderen Frauen ihr nachgesungen haben, wie sie mit Instrumenten gelobt haben, wie sie den Reigentanz aufgeführt haben. Also da war richtig Stimmung in der Bude, das glaube ich. Da war also richtig was los, Gott mit dem, mit allem zu preisen, mit dem, mit Instrumenten, mit lautem Jubel, voller Freude über diese Heilstat, die Gott getan hat. Und wenn man angesichts dessen nochmal überlegt, so ein angriffslustiges und bewaffnetes Heer, Ross und Reiter hat sie ja gesungen, also ein Heer, was total überlegen war und Gott dieses Volk gerettet hat vor den Angreifern. Das ist großartig in der Geschichte und deswegen auch immer wieder, denkt daran, erinnert euch daran. Also aus diesen sieben Lobpreisformen können wir lernen, es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, Gott zu loben und ihm die Ehre zu bringen, ihn anzubeten. Und ich liebe das, wenn ich so auf meinem Weg bin, wenn ich allein in meinem Zimmer bin oder wenn ich auf meiner Autofahrt bin, dann auch einige von diesen flippigen Lobpreisformen auszuprobieren und zu jubeln und Gott zuzurufen. Und dann aber auch in manchen Momenten wieder diese Stille und diese Anbetung zu genießen, ganz ruhig vor Gott zu kommen, vor Gott zu knien, vor Gott die Hände zu erheben, mit dem, was Gott mir geschenkt hat, Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, wir können von Miriam mitnehmen und lernen, dass Lobpreis wirklich was Geniales ist, dass Lobpreis uns näher an das Herz Gottes bringt, dass Lobpreis so eine Tür öffnet bei Gott. Das heißt, manchmal, wenn ich bin auch nicht der Musikalischste, muss ich sagen, wenn ich dann denke, die anderen können alle gut singen und alle Instrumente spielen und so weiter, aber wenn ich mein Herz öffne und wenn ich in den Lob Gottes einstimme, dann merke ich, Gott verändert mein Herz. Gott beginnt in mir Wohnung zu nehmen. Gott beginnt mein Inneres auszufüllen. Gott kommt mir ganz nah durch das, dass ich ihn lobe und dass ich ihn preise und dass ich ihm die Ehre gebe. Ich glaube, dass es immer, wenn wir schaffen von unserem eigenen, was wir eigentlich alles so brauchen, und jeder von uns hätte gerne Dinge, jeder von uns braucht Dinge, jeder von uns hat vielleicht bestimmte Sorgen, vielleicht auch bestimmte Ängste, immer wenn wir schaffen, von diesen Punkten wegzuschauen und hinzuschauen auf das, was Gott uns eigentlich geben möchte, auf das, was Gott in unserem Inneren tun möchte, in unserem Herzen tun möchte, dass Gott uns begegnen möchte, uns füllen möchte mit dem, was er zu geben hat, dann bekommen wir einen ganz, ganz anderen Blick auf die Dinge, die um uns herum sind. Dann werden auf einmal große Sorgen, die wir haben, werden auf einmal ganz klein, weil wir wissen, Gott, du kümmerst dich darum. Und es gilt an den Stellen, wenn wir vor so Riesenproblemen stehen oder wenn wir vor Ängsten und Sorgen stehen, dass wir das Gott vertrauensvoll in die Hand geben, dass wir ihm sagen, und du kümmerst dich darum. Und genauso auf der anderen Seite, wenn Gott dann diese großen Dinge getan hat, dass wir uns Zeit dafür nehmen, um Gott zu loben, um ihn zu preisen, um ihm den Dank zu geben für das, was er getan hat. Und es ist was Großartiges, ich merke das immer wieder in meinem Leben, davon wegzuschauen, zu sagen, ich habe irgendwas geschafft, sondern ich habe ganz, ganz wenig geschafft. Die Dinge, die ich geschafft habe, sind Gnade, dass Gott mich beschenkt hat in manchen Dingen. Und umso mehr ich das lerne zu verstehen, dass Gott mich mehr und mehr beschenken will in Dingen, umso mehr gelingt mein Leben. Umso mehr füllt sich mein Inneres, umso glücklicher bin ich. Ich möchte mit euch noch ich möchte einen kurzen Werbeblock einfügen. Und zwar nach Lobpreis ist das wirklich gut, wenn wir, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir Gott den Dank geben, der ihm gebührt. Und wenn wir auch zusammenkommen, um für bestimmte Dinge zu beten. Wenn wir uns als Gemeinde eins machen, wenn wir dafür einstehen, für die Dinge, die in unserer Gemeinde passieren, wenn wir dafür gemeinschaftlich beten. Ich möchte euch einladen für die Tage, für die 6 Tage des Gebets, die wir haben, vom 2. bis 7. Januar. Nehmt euch Zeit, seid mit dabei. Es wird eine großartige Zeit, gemeinsam die Dinge vor Gottes Thron zu bringen und gemeinsam um Dinge zu bitten. Und hinterher, wir werden auch einen Dankgottesdienst haben, Gott dafür zu danken, für die großartigen Dinge, die er tut. Also, eine herzliche Einladung, ein kurzer, dazwischengeschobener Werbeblock. Seid also mit dabei. Ich möchte mit euch noch kurz, weil es einfach vorkommt und ein ganzes Kapitel einnimmt, den Konflikt auch nicht aussparen, den Miriam hatte. Und zwar steht in 4. Mose 12, Vers 1, Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Also Mose hat sich in der Zeit, in der er aus Ägypten raus war, in Midian, eine Kuschitin zur Frau genommen. Und damals war es eigentlich so, dass man aus dem eigenen Volk sich eine Frau genommen hat. Und Miriam und Aaron kommen vor Mose und sie klagen ihn an. Danach kommt dieser Vers, wo die beiden sagen, redet Gott denn nur zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und es gibt einen Konflikt und Gott ruft sie vor die Stiftshütte und Gott sagt, ich will mit euch reden. Und Gott klärt den Konflikt. Und zwar ist es in dem, und deswegen wird Miriam leider oft negativ betrachtet oder von einigen Personen negativ in der Geschichte betrachtet, weil sie aufgrund dieses Konfliktes einen Aussatz bekam. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Also Gott weist sie zurecht und sie bekommt einen Aussatz. Die Folge davon ist, dass sie 7 Tage lang außerhalb des Lagers ist und dort eingeschlossen ist und danach wieder zurückkommt. Das ist so dieser Konflikt, den sie hat. Interessant ist, wenn man sich den mal genauer betrachtet, dass nur Miriam diesen Aussatz bekommt und nicht Aaron, obwohl eigentlich ja beide gegen Mose vorgehen. Also meine Reaktion wäre jetzt gewesen, es wäre gut, wenn die beide mal Aussatz gehabt hätten. Aber das ist ganz interessant, dass nur Miriam die ist, die den Aussatz bekommt. Ihre Bedeutung und wie wertvoll sie auch für das Volk war, sieht man daran, dass das Volk nicht weitergezogen ist. Das ganze Volk blieb dort an dieser Stelle, um auf Miriam zu warten, um auf diese Woche zu warten. Sie hatte also sozusagen eine Woche Auszeit, eine Woche Ruhezeit. Nach dieser Woche kamen sie wieder zurück. Übrigens ist das in dem Geschichtsverlauf, wenn ihr das nochmal nachschaut, ist das super spannend, dass gerade das jüdische Volk im Mittelalter als Pest und andere Dinge ausgebrochen sind, dass dort sehr, sehr wenige betroffen waren, weil sie genaue Reinheitsvorschriften hatten. Und das sieht man hier, Miriam bleibt also nicht bei dem Volk, sondern mit diesem Aussatz. Sie wird erstmal für eine Woche ausgesondert und kommt dann wieder zurück zu dem Volk. Bei ihrem Lebensende sieht man, wie wichtig, auch nochmal, wie wichtig sie war. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Es wurde in der Geschichte, und auch wenn ihr so die Bibel liest, es wurde nur von ganz besonderen Personen berichtet, die begraben wurden und auch wo sie begraben wurden. Von vielen ist das überhaupt nicht bekannt und wird auch gar nicht überliefert. Daran sieht man nochmal ihre Wichtigkeit und ihre Bedeutung für das Volk. Und auch, daran, dass nach diesem Vers geht es darum, dass ein Konflikt aufkommt und Mose und Aaron im Prinzip versagen und ihn nicht gut lösen können. Das heißt, auch nochmal diese Wichtigkeit, die Miriam eigentlich für das Volk gehabt hat, auch als Prophetin, ein Sprachrohr Gottes zu sein, eine Vermittlerin und auch mit ihrem Beschützerherz, eine Frau, die Gott gelobt hat, eine Frau, die voller Dankbarkeit das zum Ausdruck gebracht hat. Also, wenn wir das jetzt nochmal so insgesamt betrachten, was können wir von Miriam eigentlich alles lernen? Miriam als Vorbild dafür, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Zu sagen, Gott, an welchem Punkt willst du mich haben? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du schon mal gesagt hast, Gott, ich möchte dir das, was ich mitbringe, das, was ich in meinem Herzen habe, das möchte ich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte mich und mein Leben dir zur Verfügung stellen. Denn eigentlich mit dieser Entscheidung für Jesus, ich weiß nicht, ob du diese Entscheidung für Jesus schon getroffen hast, wenn nicht, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, gleich mit mir ein Gebet zu beten und heute diesen Schritt auf Jesus zuzumachen. Wenn du Jesus schon kennst, dann ist eigentlich Gott, du kommst, Jesus, du kommst in mein Leben. Ich weiß, was du für mich getan hast. Nun lebe nicht länger ich, sondern Christus lebt in mir. Du lebst in mir. Und dieses Du lebst in mir heißt, Gott, ich möchte dir mein Leben zur Verfügung stellen. Nicht mehr ich lebe nach meinen Entscheidungen, was ich alles brauche, was ich alles möchte, was ich alles will. Das ist auch wichtig. Und Gott wird uns in dem versorgen, das hat er versprochen. Das habe ich immer wieder erlebt, Gott wird uns versorgen. Aber es ist so gut, Gott zu sagen, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Das Zweite, als Vorbild dafür, anderen Menschen an dem Platz zu dienen, an den Gott dich gestellt hat. Miriams Platz war es zuerst, ihren Bruder zu beschützen, war es dann im Weiteren, das Volk hinauszuführen, war es dann, die Frauen im Lobpreis anzuleiten, vor Gott zu tanzen, vor Gott zu jubeln, Gott zu feiern für sein großes Werk. Das war das, was sie getan hat. An dem Platz, an dem Gott dich hingestellt hat, dass du Gott mit dem dienst, was er dir gegeben hat, dass du sagst, Gott, ich möchte an den Platz, an den du mich setzt. Sei es hier in der Gemeinde oder sei es in meiner Arbeitsstelle, sei es bei den Hobbys, die ich mache, den Menschen, denen ich begegne, dem möchte ich deine Liebe weiterbringen. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Das Dritte, Gottes Größe und seine Güte, sein Erbarmen und seinen Sieg zu feiern. Und das immer und immer wieder. Das tut so gut, immer wieder von uns wegzuschauen und immer wieder Gottes Größe zu feiern. Ich bin fest davon überzeugt, umso mehr wir Gottes Größe loben, umso kleiner werden unsere eigenen Probleme. Umso mehr wir Gottes Größe feiern und ihn groß machen und ihn preisen und ihn jubeln, umso kleiner werden die Dinge, die wir manchmal für riesengroß erachten. Sich von Gott neu oder vielleicht erstmalig in die verschiedenen Lobpreisformen führen zu lassen. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, Gott zu loben und zu preisen und ihn zu feiern. Hey, probier es einfach aus. probiert es einfach aus. Es wird eine Riesenbereicherung sein, Gott auf die unterschiedlichen Arten und Weisen zu feiern und auch festzustellen, was ist meine Art, wo ich Gott ganz schnell begegnen kann. Und vielleicht ist manchmal dran, richtig Party zu machen für Jesus. Manchmal ist er aber vielleicht auch dran, einfach mal ruhig zu werden vor Gott und sich hinzuknien und in die Demutshaltung zu kommen. Ich lade euch ein, das auszuprobieren. Und das Letzte, auf Gottes Stimme zu hören, auch in unseren Konflikten. Auch in dem Konflikt, den sie gehabt hat, da auf Gottes Stimme zu hören, das, was Gott uns sagen will in diesen Momenten. Das, was Gott in unseren Dingen, die wir so durchstreiten, die wir durchkämpfen in unserem Alltag, Gott regieren zu lassen in diesen Konflikten und zu fragen, was ist dein Weg, was willst du tun? Ich möchte gerne mit uns beten. Wenn du heute hier bist und oder im Internet zuschaust und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, noch nicht weißt, dass du Gottes Kind bist, dass er in deinem Herzen wohnt, dass du mit ihm nah verbunden bist, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringen wirst, dann lade ich dich heute ein, einmal kurz die Hand zu heben. Du kannst das auch gerne in deinem Wohnzimmer machen, dort, wo du aus dem Internet zuschaust. Ich lade dich ein, einmal kurz die Hand zu heben. Ich möchte mit uns ein Gebet beten und bitte uns alle gemeinsam das Gebet mit nachzubeten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ich danke dir, dass du mich von Sünde befreist. Ich danke dir, dass ich dich heute in mein Leben aufnehmen darf. Ich danke dir, dass ich zu deinem Kind werden darf. Amen. Und ich möchte uns auch noch einladen, wenn euch einer dieser 5 Punkte angesprochen hat, wenn du deinen Platz suchst, wo Gott dich gebrauchen möchte, wenn du den Ort suchst, wo du sagst, Gott, hier ist mein Platz. Wenn du in die verschiedenen Lobpreisformen hineinfinden möchtest, dann lade ich dich auch einmal ein, kurz deine Hand zu heben. Dankeschön. Ich möchte gerne für euch beten. Lieber Vater, ich danke dir für alle die sich jetzt gemeldet haben. Ich danke dir, dass du zu unseren Herzen redest. Ich danke dir, dass du uns begegnest. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir, dass du uns Gaben und Talente geschenkt hast, die wir einsetzen dürfen für dich. Danke dir, dass du uns einen Platz gegeben hast in dieser Gemeinde, auch in dieser Welt, dass du uns einen Ort gegeben hast, wo wir stehen, wo wir anderen Menschen begegnen. Ich möchte dich bitten, dass wir deine Liebe weitergeben. Ich möchte dich bitten, dass wir voller Freude und voller Jubel über das sind, was du getan hast, bereits in unserem Leben. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir ganz neu hineinfinden in eine Tiefe des Lobpreises, in eine Tiefe der Anbetung, dass wir dir begegnen in den unterschiedlichen Arten und Weisen. Ich möchte dich bitten, dass du auch bei uns bist in unseren Konflikten. Ich möchte dich bitten, dass wir darauf hören, wie du die Konflikte führen würdest. Ich möchte dich bitten, dass du uns dort begleitest. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest. Ich möchte dich bitten, dass du uns ganz nahe kommst. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Ich danke dir, dass du unsere Entscheidungen siehst, die wir treffen. Und ich danke dir, dass es so gut ist, eine Entscheidung für dich zu treffen. Amen.